Herzlich willkommen bei Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir sind in Berlin, in der Hauptstadt und wollen wissen, wie die Hertha so tickt, wie sie funktioniert oder eben auch mal nicht und wer sie anführt und haben Fabian Reese zu Gast.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wollen wir so Fußballkapitän Hertha oder eher Fabian Reese? Wozu hast du mehr Lust?
Du bist der Fragensteller, von daher, ich bin da relativ offen für deine Themen.
Dann fangen wir mal mit so ein paar, sollen wir sagen, Klischees an. Der Superstar der zweiten Liga, Reese, die deutsche Antwort auf David Beckham. Du grinst, das ist ja immer schon mal etwas. Oder kannst du es gar nicht hören, sowas?
Also grundsätzlich ist es mir immer ganz wichtig, dass so Superlative schwer sind, weil sie so total sind. Und erstmal ist wichtig, dass andere die über einen sagen und man selber nicht. Und trotzdem wird man da irgendwie dran gemessen. Und das ist ja manchmal von einer gewissen Gruppe, die das vielleicht von sich gibt. Und von der anderen ist es überhaupt nicht so gesehen. Also es ist ja ein sehr subjektive Wahrnehmung. Aber natürlich fühlt man sich geehrt, wenn man was Schönes über sich hört. Aber mit der Zeit merkt man eben auch, wie man da besser mit umgehen kann.
Wie lange hast du da gebraucht, um das zu trennen?
Ich würde schon sagen Jahre, weil ich so wirklich auf die Bildfläche gekommen bin, würde ich sagen, ab Berlin. Und das war wie in einem Rausch, wie ja eine Achterbahnfahrt hier, völlig ins kalte Wasser, aber eine wundervolle Achterbahnfahrt. Und dann von einem Highlight zum nächsten, um dann irgendwann kam dieser Moment, wo man mal in dieses Realisieren gekommen ist, weil ich finde, es ist so schnelllebig, das Leben, dass man meistens auf dem Weg ist zu dem nächsten Highlight, dass man manchmal sogar vergisst, dass man die Sachen, die geschehen sind, verarbeitet selber für sich. Und diese Zeit, sich auch aktiv zu nehmen, das musste ich lernen.
Und das machst du jetzt wie? Also, weil das ist ja so typisch für so ein schnelles Leben. Also jetzt nicht nur bei Fußballern. Du hast das eine, dann hast du das andere. Und je mehr du das hast, desto kürzer gibt dir dein Gehirn dir vor, müssen ja dann die Abstände werden zum nächsten Highlight, was ja widersinnig ist.
Ich finde es so paradox, weil das ganze Leben ist eben so schnelllebig. Alle sozialen Medien generell in dem Setting, in dem man sich umgibt, ist es unfassbar, wie viele Reize man konsumiert. Und man wird ja ein Stück weit auch abhängig von diesen Reizen. Und meine Erkenntnis kam so, dass ich ein bisschen analoger leben möchte. Erklärt vielleicht analoger Leben, bewusst Momente eben zu nehmen, um das nicht zu konsumieren, im Positiven wie im Negativen. Also da bleibt mir mal ein Satz noch im Kopf von meinem U19-Trainer. So gut, wie sie dich schreiben, bist du nicht und so schlecht, wie sie dich schreiben, bist du auch nicht. Und das habe ich sehr oft mitgenommen und jetzt auch vollends verstanden, Norbert Elgert.
Würde ich gerade sagen, hört sich sehr nach Norbert Elgert an, der
Satz. Genau, und die Mitte ist, glaube ich, entscheidend und zu wissen, okay, das ist eine Meinung. Man kann alles geben, um diese Meinung bestmöglich natürlich ausfallen zu lassen. Aber am Ende des Tages ist es natürlich auch wieder eine subjektive Geschichte. Und Lesen hilft mir viel, Meditieren hilft mir viel und eben auch mal diese digitale Welt ein Stück weit abzulegen und auszuschalten.
Also wir unterhalten uns jetzt erst ein paar Minuten. Ich würde jetzt vermuten, die Leute, die es hören, da denken ganz viele, das kann jetzt alles kein Fußballer gesagt haben. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist.
Doch,
aber,
auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, dass ich seit Kindertagen relativ reflektierter Mensch gewesen bin. Wurde mir zumindest nachgesagt. Und wenn man mein Leben, glaube ich, nur an Instagram, an den Spielen und an meinen Aussagen der vielleicht Printmedien verfolgen würde, was ja auch eigentlich nur de facto möglich ist, sieht man, okay, das ist von A nach B nach C und überall ist präsent und eigentlich ist mein Leben, das ist ein Teil von meinem Leben, der zu meinem Leben gehört und der auch sehr aufregend und toll ist. Aber ein Tag hat 24 Stunden und da bin ich sehr viele Momente auch eben viel analoger unterwegs.
Also manchmal hilft es ja im Fußball auch, wenn man nicht so viel nachdenkt. Also die Tragweite nicht so richtig bewusst zulässt, wenn man jetzt auf dem Feld steht und Dinge macht. Steht dir das manchmal, will nicht sagen, im Weg, aber wenn man eine Sekunde zu lange über was nachdenkt, kann der Moment ja auch schon vorbei sein, auf dem Platz zumindest.
Auf dem Platz vergesse ich das relativ gut und habe gelernt, damit besser umzugehen. In meinem privaten und alltäglichen Leben ist es, glaube ich, eine große Stärke, aber eine große Schwäche zugleich von mir, eben diese Tragweite im Kopf zu überdenken und sehr viel sich zu Herzen zu nehmen, ob positiv oder negativ. Und deshalb auf die Frage, auf dem Platz nein, im Leben ja.
Wie bist du denn auf dem Platz?
Ich glaube, das sollen auch wiederum andere über mich sagen, aber ich persönlich würde mich schon als sehr energiegeladen und ein Vollgasfußballer bezeichnen und ja, der sein Herz auf dem Platz lässt.
Also Dr. Jekyll und Mr. Reese sozusagen.
Ja, schöner Vergleich. Ich glaube, dass ich seit meinen ersten Schritten auf dem Fußballfeld immer gewinnen wollte, ein sehr ehrgeiziger Mensch bin, generell im Leben, aber vor allem auf dem Fußballfeld. Und dass ich nicht ganz so gut meine Emotionen verbergen kann und daher ja am Limit mich bewege, was das angeht.
Also es klingt für mich alles total logisch. Jetzt ist ja so ein Fußballkreis auch so ein geschlossenes System, wie man so zu funktionieren hat und wie man als Mann zu fungieren hat in so einer Mannschaft oder als Kapitän sein soll. Passt das alles in so ein Fußballbild oder ist dir egal?
Also ich glaube, dass generell Stereotypen und die Norm, wer macht die Norm? Die Gesellschaft macht sicherlich die Norm aus ganz vielen Einzelfällen und daraus wird eventuell eine Quersumme genommen und dann ist das die Norm und so hat man sich indirekt zu verhalten. Ich bin der Überzeugung, dass man come as you are und zeig, wer du bist, möglichst authentisch und die Leute, die auf dem Weg mit dir mitgehen möchten, sind herzlich eingeladen und die zu Recht eben sagen, okay, dieser Weg ist vielleicht nicht der Weg, der mich interessiert. Die können das auch sein lassen und das ist so ein bisschen mein Motto, leben und leben lassen und vor allem ein bisschen mehr Menschlichkeit und Herzlichkeit im Alltag versuchen zu integrieren.
Mhm. Da kommen wir gleich noch zu, also du bist ja mit deiner Lebensgefährtin auch sozial engagiert, finde ich auch super, euer Engagement und aber springen wir noch mal ein bisschen zurück zum kleinen Fabian Reese, weil wir eben mit David Beckham nur um die Ecke gekommen sind. Also das hört sich jetzt nicht so an, als ob du Vorbilder hättest. Jetzt ist in unseren Recherchen ist uns aber David Beckham als Vorbild sozusagen entgegengekommen. Ist das so oder?
Ich habe auf jeden Fall Vorbilder, also Held meiner Kindheit, fußballerisch war Ronaldinho. Ich hatte lange Haare, hatte ein Stirnband, findet man sicherlich im Internet, das vergisst nie.
Habe ich gesehen?
Fußballerisch auf jeden Fall der Mann, der mit dem Ball tanzt. Selten so viel Spaß am Spiel gesehen und ich war großer Brasilien-Fan auch in meiner Kindheit. Und ja, ich würde sagen, Vorbild ist ein großes Wort, aber Leute, die einen inspirieren, ob es jetzt Billie Eilish ist, ob es David Beckham ist, ob es gibt einige, wo ich sage, okay, also jetzt auch branchenunabhängig, die einfach als Persönlichkeit mich inspirieren, wie stark sie sind, wie sie ihren Weg gehen und was eben dazugehört im Positiven wie Negativen, beeindruckt mich. Aber speziell David Beckham, ich glaube, David Beckham hat es geschafft, leading by example, ist ja, glaube ich, ein Satz von ihm, und hat seinen Weg durchgezogen, entgegen vieler anderer Meinungen und ja, unglaublich, was er da geschaffen hat.
Dann hast du seine Doku auch gesehen.
Ja, weil dazu vielleicht eine Sache. Ich habe diese Doku geguckt und meinte vorher zu wissen oder zu glauben, wie seine Karriere verlaufen ist. Und da wurde mir erst also klar, wie viele Downs es in dieser Karriere gab. Und dieser Volksheld, mittlerweile Ritter, ja, wie oft er am Boden lag und trotzdem aufgestanden ist. Und das eben Helden, Idole, Inspirationen, glaube ich, nicht immer den Weg nur steil nach oben haben, sondern sich auf so einer sinuskurvenförmigen Lebensachse befinden.
Es ging mir genauso. Ich habe das gesehen und habe auch gedacht, also wir sind ja auch schon lange im Fußball unterwegs und haben auch viele Spiele von ihm gesehen, Manchester United und also überall, wo er war eigentlich. Aber das Ausmaß war mir überhaupt nicht klar. Wenn du das gesehen hast, hättest du das ausgehalten?
Spontan gesagt, nein. Ich glaube, man lernt erst in Extremsituationen wirklich den Körper kennen, was ein Körper aushalten kann.
Der Geist war.
Und der Geist, genau, höhere Instanz. Aber nee, wahrscheinlich nicht.
Also kurz zusammengefasst, ging ja um einen verschossenen Elfmeter. die ganze Fußballnation wurde in den Abgrund gestürzt und es gab einen Schuldigen für die Medien, für England, das war eben David Beckham. Und egal, in welchem Stadion er einen Ball angenommen hat oder was er gemacht hat, es war ein furchtbares Five-Konzert und er wurde ja wirklich durchs ganze Land getrieben vom englischen Boulevard, der ja nochmal, im Gegensatz zu dem, was wir hier in Deutschland haben, nochmal eine Nummer härter ist. Aber weil du sagst, das Leben ist eine Achterbahn und eine Achterbahn geht ja hoch und runter. Also was ist, wenn du unten bist? Wie ist das für dich?
Ich würde schon sagen, dass ich ein sehr gefühlsbezogener Mensch bin und so schön die Höhen sind, so sehr nehmen mich auch die Tiefen mit und ja, es ist nach wie vor schwer und ich glaube, man wächst, also ich wachse da sehr, sehr stark dran, aber möchte auch eigentlich immer vermeiden, dass diese Tiefen kommen und für mich ist es immer noch eine Challenge, damit perfekt umzugehen. Ich habe glücklicherweise ein gutes Setting um mich herum, um diese Momente zu bewältigen, was ich jedem ans Herz legen würde, natürlich sich ein Umfeld zu bauen, was weder im extrem hoch noch im extrem tief zu emotional an die Sache rangeht, wenn das überhaupt möglich ist. Aber das hilft mir auf jeden Fall immens.
Aber dann, also wenn du ein Setting hast, was dich so ein bisschen beschützt und aufbaut, also sagen wir mal, wenn die Basis stimmt sozusagen, dann ist ja so ein Tief okay irgendwie. Weil es ist ja, also wir reden natürlich jetzt nicht, wir reden über Gesundheit, also über das Grundsätzliche, was irgendwie okay ist. Jetzt so, und wenn du jetzt, ihr verliert, du verschießt einen Elfmeter, das ist, da bist du sicherlich down, aber am Ende ist es ein kleines Tief und du weißt genau, danach geht's wieder bergauf. Das ist ja irgendwie so die Erkenntnis.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Extreme, was ein Tief ist. Also ein verschossener Elfmeter würde mich jetzt nicht dazu hinleiten, als extremes Tief das zu bezeichnen.
Was war dein tiefstes Tief?
Ich glaube schon so Anfang dieser Saison. Langen, großen Vertrag unterschrieben. Kapitän geworden vom Hauptstadtclub, eine unfassbar große Ehre. Mit der Überzeugung in die Saison gegangen, Aufstiegsanwärter Nummer 1 zu sein und dann die ersten 5 Spiele dermaßen schlecht zu spielen und energielos zu sein, dass man denkt, die Welt bricht zusammen. Und man eigentlich alles hat und noch mehr, als man sich erträumt hatte. Und alles nichts wert ist. So diese Erkenntnis kam bei mir, wenn diese Essenz der Leidenschaft nicht entsprechend da ist.
Hast du jetzt bewusst ein sportliches Tief ausgesucht?
Also mein Privatleben, und da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, ja, gute Frage. Ein sehr glückliches privates Leben, muss ich gestehen. Und vielleicht eine Herzmuskelentzündung mal, wo vielleicht natürlich in erster Linie der Sport mit einbezogen wurde, aber wo gesprochen wurde, 1 Monat, 6 Monate Karriere, was ist da überhaupt, Herzfehler, keine Ahnung. Und man so Herzrhythmusstörungen hatte und so weiter. Das war schon ein Moment, wo man dachte, okay, was ist alles wert, wenn der Körper nicht mitspielt und wenn es zu Ende sein kann. Und diese Gedanken ist ja für einen jungen Mensch total abstrus, aber ja, gerade so im Herzen kriegt man schon immer ein bisschen Panik.
Mhm. Weil du gerade so bei deinem Satz, du bist glücklich in deinem Privatleben, hast du so ausgeatmet, dass man richtig gespürt hat, wie tief diese Zufriedenheit ist in deinem Privatleben. Ist das das, was dich so durch alles mit durchbringt oder was macht dich gerade so glücklich privat?
Ja, ich würde schon sagen, es ist mein Anker in meinem Leben und ich habe eine wundervolle Verlobte, die jetzt mich 4 Jahre oder wir den Weg gemeinsam gehen dürfen und mir diese Stärke gegeben hat, der zu sein, der ich bin, der zu zeigen mit aller Überzeugung, der ich sein möchte. Mein familiäres Umfeld ist sehr stabil. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und dafür bin ich sehr dankbar und deshalb ja bin ich auch jetzt gerade eigentlich sehr glücklich.
Wenn wir deine Verlobte fragen würden, was nervt dich am meisten an Fabian Reese, was würde die sagen?
Einiges, nein.
Seine sehr lange Pause ist sehr sympathisch.
Vielleicht eine gewisse Art von Ungeduld.
Ungeduld finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, vielleicht auch ein bisschen zu, so, ich bin in so einfach als Typ, dass ich sehr geordnet lebe und alles nach, ja, nach Plan gehen muss und ich am liebsten immer den Tag durchplane und alles versuche zu perfektionieren, so ein bisschen wie ich möchte Bücher lesen und ein Buch lesen, um der perfekte Mensch zu werden, den Flow zu erreichen, bis ich realisiert habe, dass man loslassen muss, um überhaupt in diesen Flow zu kommen und dass Perfektion eine Illusion ist. Von daher wahrscheinlich ab und zu mal locker lassen und ein bisschen entspannter sein.
Mhm. Wir versuchen sie mal zu fragen irgendwann, wenn wir sie vielleicht treffen. Ihr habt ja schon zu Treffen in Parks aufgerufen, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, um mit den Leuten zu kommunizieren. Ich, Fabian, stelle dich kurz vor, damit die Leute, die dich noch nicht kennen und unseren Podcast hören oder sehen, einmal so ganz grob wissen, wo du herkommst, was du gemacht hast. Also geboren 97 in Kiel, dann in der Jugend für Kiel gespielt und Schalke. Als Profi bei Schalke gewesen, Laie zum KSC, Greuther Fürth, wieder Holstein Kiel und seit 2023 bei der Hertha. Mit Schalke auch die A-Junioren-Meisterschaft gewonnen, haben wir Norbert Elgert schon angesprochen, der war auch schon bei uns im Podcast, ein sehr schlauer, zurückhaltender, höflicher, super sympathischer Mensch. Bundesliga-Debüt 2015 für Schalke gegen Bayern mit 17 Jahren, gerade noch so 17 und Vertrag jetzt bis 2030 und jetzt eben Kapitän der Hauptstadt. Du liebst die Hertha und Berlin, gilt das andersrum auch? Liebt die Hertha und Berlin, lieben die dich auch?
Frag die Leute. Also, ich glaube, da gibt's einige, die das sehr cool finden und mich sehr mögen. Es gibt welche, die neutral sind und es gibt welche, die vielleicht sagen, okay, das ist nicht mein Ideal, so wie es in meinem Leben ist, aber ich glaube, grundsätzlich beruht das auf Gegenseitigkeit.
Mhm. Möchtest du von allen gemocht werden?
Sehr gute Frage, um jetzt hier nicht zu großes Seelenstriptease zu machen, bin ich ein extrem harmoniebedürftiger Mensch und als Beispiel, wenn 10 Leute dir sagen, ach wundervoll, wie toll das ist und einer sagt, ach mir passt dein Gesicht nicht oder keine Ahnung, nehme ich mir diese eine Person deutlich mehr zu Herzen als die 10 Personen und wirkt vielleicht nicht immer so, aber dieser Struggle damit immer umzugehen und von jetzt auf gleich eben relativ groß im Rampenlicht zu stehen, ist auf jeden Fall ein Weg gewesen, damit umzugehen. Nach wie vor ist es so, dass man nicht das Allheilmittel hat oder dass ich das Allheilmittel habe, dass ich immer perfekt damit umgehe. Ich habe nach wie vor diesen Struggle, da das Maß zu finden. Aber ich sehe mich selber immer noch als jungen Menschen, der auf einer Reise ist und sich immer weiterentwickeln darf.
Also du bist ja ein öffentlicher Mensch, logischerweise, in dem, was du tust. Und wenn du dich dann natürlich mit absoluten Minderheiten beschäftigst und damit struggles, da hast du aber immer was zu tun, ne? Also
deswegen bin ich ja auch da an oder arbeite ich dran und mir gelingt es. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr ehrgeizig und strebe immer nach dem Höchsten so. Und deshalb gelingt mir das schon ganz ordentlich, ja.
Wir haben so ein paar Rituale von dir recherchiert.
Ich bin gespannt.
Abendrunde mit dem Hund, ohne Handy, ohne Wecker aufwachen, paar Mantras im Auto. Was ist dir am wichtigsten? Wo schaltest du ab? Wann bist du oder wie lange am Tag bist du nicht Fußballer?
Schwierig zu sagen. Ich glaube, im ersten Teil zu beantworten, wo schalte ich ab? Wo bin ich glücklich? Wo ist der sicherste Ort oder der Raum des Friedens? So, ich sage immer, wenn ich mit meiner Verlobten zusammen bin und unserer Hündin Ebba, sehr süß, sagt wahrscheinlich jeder Hundebesitzer über seinen Hund und zeigt ganz viele Bilder. Ich erspare euch das jetzt.
Kannst du ruhig machen. Wir hatten auch einen Hund, einen schwarzen Labrador. Wir vermissen den sehr, seitdem er nicht mehr da ist.
Kann ich verstehen. Nee, wenn die um mich rum sind, ist mein Herzschlag 10 Schläge tiefer, würde ich sagen, weil ich vollkommen bin so und dieser Ausgleich zu meinem sonst auf jeden Fall anspruchsvollen Leben ist ein guter Kontrast. Und also ich muss schon sagen, so ein Ritualtyp bin ich auf jeden Fall und hang auf jeden Fall sehr viel auszuprobieren. Von daher ist es immer so, dass sich da mal was ändert und ich mal was als gut empfinde für eine Zeit und dann mal wieder was austausche. Aber die Mantras im Auto, die haben sich tatsächlich sehr, sehr stark gehalten. Also sollte man mich mal an der Ampel sehen und ich telefoniere nicht auf Freisprecheinrichtungen. Ich sag wahrscheinlich irgendwelche Mantras. Mit Wecker muss ich leider aufstehen, weil sonst würde ich doch schon verschlafen, aber an freien Tagen arbeite ich daran, keinen Wecker zu stellen, um einfach freier zu sein. Und ja, Wim Hof mache ich morgens immer. Mhm. Jeden Morgen seit 5, 6 Jahren. Und das ist eine Atemmethode, würde ich jedem herzlichst mal empfehlen.
Aber vielleicht kannst du uns erklären, kurz erklären, was sozusagen das Hauptmerkmal oder was das Wichtigste ist bei dieser Wim Hof-Methode.
Du atmest, also eine gewisse Art von Hyperventilation, um Sauerstoffgehalt, glaube ich, anzureichern, und dann atmest du aus und ohne Luft quasi oder weniger Luft hältst du die Luft an, und ja, ist ein spannender Effekt auf jeden Fall, der im Körper da entsteht, ist stressabbauend, ist so gedankenkonzentrierender und hilft mir sehr, so Fokus zu finden oder auch mal zu entspannen. Man kann es auch vom Schlafen gehen machen, man kann es morgens machen, das ist jedem selber überlassen, hat mehrere Effekte. Und man entwickelt sich da auf jeden Fall, was die also Luftanhaltezeit angeht. Da kann man extrem sich entwickeln.
Ist das, weil du sagst eben Rituale, dass es wichtig für dich ist, also das ist ja oft, habe ich das Gefühl, bei Sportlern so, dass die brauchen eine gewisse Struktur, also die ihnen so Sicherheit gibt, dass dann auch alles so funktioniert. Ist das sportlertypisch oder resetypisch? Oder?
Resetypisch auf jeden Fall, sportlertypisch glaube ich auch. Es gibt, glaube ich, nochmal einen Unterschied so von Ritualen und wirklich strikte Abfolge an Dingen, die man macht, um sich sicher zu fühlen. Aber mein Nervensystem fühlt sich auf jeden Fall sicherer. Und wenn ich diese Abfolge mache und ich merke, dass, oder ich habe mich gefragt, wie kann ich beeinflussen, Erfolg planbarer zu machen, für mich ganz individuell. Das ist kein Allheilmittel. Und da, um meine Leistung möglichst verlässlich an Wochenenden abzuliefern und meine Entwicklung voranzutreiben, hilft mir, dieses als Leitplanken zu nehmen. Genau. In positiven Momenten, aber auch in negativen Momenten oder in neutralen Momenten.
Deine Freundin studiert Mode auch? Oder nicht mehr?
Sie ist fertig, ja.
Sie ist fertig. Sie ist okay. Fertig. Also deine Freundin ist fertig, hat Mode studiert und du hast sie zufällig in Hamburg getroffen und es war lieber auf den ersten Blick.
Ja, würde ich schon sagen. Also einseitig, Jojo.
Aber ihr seid ja zusammen. So einseitig kann es ja nicht gewesen sein.
Nee, also ich war mir schneller sicher als sie wahrscheinlich. Ist eine sehr schöne Geschichte und wundervoll.
Diese Projekte, die ihr macht, ihr habt Gewalt gegen Frauen euch auf die Fahne geschrieben, ihr habt noch andere Dinge, die ihr unterstützt und voranbringt. Vielleicht kannst du kurz sagen, was ihr macht, wie ihr es macht, mit welcher Intensität und warum euch das zusammen so wichtig ist.
Long story short, ohne jetzt zu lang den Monolog hier zu halten, war uns irgendwie wichtig, also das Licht, was wir bekommen und die Reichweiten und die Möglichkeiten, die uns zuteil werden, ist ein großes Privileg. Und für uns ist einfach eine Verpflichtung, davon Teile abzugeben an Leute, die es nicht so leicht haben und nicht so privilegiert leben wie wir, um dann eben Projekte zu unterstützen, was wir in der Vergangenheit auch schon gemacht haben. Aber auch dann haben wir gesagt, okay, wir können es irgendwann vielleicht auch selber als unter einem gewissen Namen machen. Und da wir jetzt verlobt sind und wahrscheinlich Grünewald irgendwann weichen wird, der Nachname meiner Verlobten, haben wir gesagt, so besteht das weiter, und Haus Grünewald, so ist der Name, soll einfach einen sicheren Ort schaffen für Menschen, und wenn es manchmal nur ein Lächeln im Gesicht ist, wenn es ein schöner Moment ist, wenn es Hoffnung ist, wir sind da ganz vielseitig und viele Projekte laufen da auch im Hintergrund, und wir möchten einfach, also kurzum gesagt, Menschen Glück schenken und ja, ganz bisschen Teil dazu beitragen, dass vielleicht ein paar Leben glücklichere Momente entstehen.
Deine Freundin heißt Johanna, also da seid ihr euch ja dann sehr ähnlich, oder habt ihr euch angenähert, was diese glücklichen Momente schenken wollen anderen Menschen oder schenken zu wollen anderen Menschen?
Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die viele Menschen haben, glücklich sein zu wollen. Und wenn wir die Chance haben, das anderen zu geben, relativ einfach, dann waren wir da natürlich Feuer und Flamme, und wir haben uns überlegt, wir wollen ein Herzensprojekt machen, neben den anderen Projekten, die wir machen, aber vor allem ein Herzensprojekt von Menschen für Menschen, weil in dieser Welt, wo es viel digital abläuft, wo es viel unpersönlicher wird, eben genau da ansetzen und sagen, okay, jeder noch so kleine mehr, oder noch so kleine Hilfestellung hilft und macht die Leute glücklich und uns damit auch glücklich.
Weil du eben gesagt hast, also das Haus Grünewald, der Name Grünewald wird ja höchstwahrscheinlich dann Rese werden. War das eine Diskussion?
Also, nee. Also, ich finde den Namen sehr schön, Grünewald, aber es war jetzt keine Riesendiskussion, aber noch sind wir auch nicht verheiratet, also vielleicht kommt diese Diskussion auf, aber
we will see.
We will see.
Ja. Mode ist für euch beide dann ja wahrscheinlich ein wichtiges Thema. Also du bist immer sehr stylisch, sehr, sehr modern angezogen, aber auch sehr, sehr anders. Also du stichst einfach raus. Ja? Das sieht man, dass es dir Spaß macht, was ich super finde, total okay. Man fällt aber auch auf, wenn andere sagen, okay, jetzt kommt der wieder mit seinem, was auch immer, mit seinen weiten Hosen, mit seinen lackierten Fingernägeln, mit seinem zurückgegelten Haar, was auch immer. Also warum lässt du dich trotzdem drauf ein?
Weil ich finde Mode generell eine sehr spannende Sache ist. Ich ist eine Faszination seit Kindertagen, von Jojo genauso. Und ich glaube, man kann seine innere Persönlichkeit durch Mode ganz gut nach außen tragen und kann ohne zu reden kommunizieren. Nichtsdestotrotz ist es auch einfach spannend, finde ich, wie Mode Menschen verändert. Und warum ich trotzdem weitermache, weil ich mir immer gesagt habe, ich konzentriere mich auf das Glück im Leben, auf die positiven Sachen und die Leute, die ich ermutigen kann, den Weg zu gehen und zu sagen, den Mut zu schöpfen, okay, vielleicht probiere ich auch mal was aus, die geben mir die Kraft, weiterzumachen und die vielleicht, die sagen, ja, es ist mir zu viel, ist mir zu doll, keine Ahnung, Geschmäcker sind verschieden und versuche es möglichst neutral zu halten.
Also je extrovertierter man ist, das fassen wir jetzt mal unter extrovertierter zusammen, weil es das Bild dann auch einfacher macht, desto mehr Gegenwind kriegst du ja. Das musst du ja auch wollen und du musst es aushalten. Hast du mal drüber nachgedacht? Also, oder anders, gehen wir jetzt mal ins Klischee, wenn du mit lackierten Fingernägeln in die Kabine kommst, sagen alle, sag mal, Fabi, das ist okay oder geht's noch?
Ja, die ersten Male war es natürlich ja anders, neu und da wurde dann mal ein Spaß gemacht, den ich abkann und dann wurde mal gefragt, was ich damit bezwecken möchte oder wie auch immer. Und dann war das Thema aber auch immer extrem schnell durch. Ich glaube, da wird dann häufiger auch viel mehr drüber berichtet, als es tatsächlich so relevant ist. Weil wenn wir jetzt darüber reden, dass jemand 1 Millimeter Farbe auf den Nägeln hat und das so ein großes Thema ist, dass sich viele Leute getriggert fühlen oder eben nicht, ich glaube, da gibt's wichtigere Themen als diese Thematik.
Total, deswegen ist es ja so interessant, sich darüber auszutauschen, weil diese Belanglosigkeiten einen immer wieder einholen, gerade als Person der Öffentlichkeit. Es würde ja gar keinen interessieren, wenn du, keine Ahnung, Kunststudent im 3. Semester wärst, würde dich ja nie jemand darauf ansprechen. Jetzt bist du aber Fabian Rehse, der Kapitän von Hertha. Das ist eben was ganz anderes. Also du bist der Rehse, den wir jetzt hier so hören, also ein völlig zurückhaltender, ruhiger Mensch mit ganz tollen Ansichten und Ambitionen für sich. Und du musst dieser Fußballer sein. Für mich ist es fast schon besonders, dass das so gut zusammenpasst. Weißt du ungefähr, was ich meine?
Ja, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Ja, ich glaube, das ist für mich persönlich ist es nicht relevant, wie du aussiehst, wie du heißt, woher du kommst, um daran zu urteilen, wie jemand mit mir sich versteht oder wer du bist. So. Und da mögen vielleicht die Sachen auseinandergehen, die Meinung auseinandergehen, was in Ordnung ist, aber so versuche ich das zu leben und bin damit ganz glücklich.
Und deine Verlobte ist happy, dass du Kapitän von der Hertha bist?
Sie hat mir schon früher mal gesagt, so, wie sieht's denn aus mit Kapitän? Und dann meinte ich zu ihr mal,
ach tatsächlich,
der echt? Kapitän, Kapitän ist nicht sowas für mich und ich fühle mich da nicht noch nicht reif genug zu. Und dann kam, das war schon vor Berlin oder Anfang von Berlin. Und dann ja, ist es manchmal so, dass so die Zeit eben diese Erfahrung mitbringt und sich sowas ergibt und man da auch viel offener gegenübersteht. Und es verändert auf jeden Fall dein Leben, mein Leben. Und ich darf sehr, sehr viel lernen, jeden Tag als Kapitän, persönlich sowie fußballerisch und eine Gruppe zu führen beziehungsweise ja, ein Kapitän von Hertha BSC zu sein, als große Ehre zu empfinden und trotzdem an diesen Aufgaben auch wachsen zu dürfen.
Der Berliner kann ja auch recht rau sein, also an der, wo auch immer, Bäckereitheke, wenn ihr verloren habt. Holt ich das ein ab und zu oder ist es okay?
Also grundsätzlich, Direktheit ist eigentlich was Gutes. Ich glaube, wir sollten alle ab und zu direkter sein und ehrlich sein, wenn es von Herzen kommt, wenn es respektvoll ist. Und von daher kann ich da ganz gut mit umgehen.
Was kommt am häufigsten? Wann steigt die Hertha denn endlich auf?
Ja, sicherlich.
Und dann sagst du, ich weiß es nicht, ich gebe alles. Ich habe das noch gar nicht gefragt, wann die Hertha aufsteigt eigentlich. Also schwierig, hm? Schwierige Frage.
Was kann ich da?
Als Kapitän muss ich natürlich sagen, so schnell wie möglich, ist ja klar. Ja. Aber
sagen wir jetzt seit 3 Jahren, es hat auch nicht funktioniert. Von daher sollten wir vielleicht da nicht so viel drüber reden.
Ja.
Und einfach gute Arbeit leisten und dann darüber reden, wenn es realistisch ist.
Der HSV hat ein bisschen länger gebraucht, ist jetzt auch wieder da. Ist, weil ihr euch in Hamburg getroffen habt, ist deine Verlobte aus Hamburg? Ist du auch Hertha-Fan wenigstens? Oder jetzt Hertha-Fan? Oder?
Nee, sie kommt aus der Nähe von Hannover.
Okay.
Und ist natürlich Hertha-Fan. Hm. Kann man kein Hertha-Fan sein?
Ja, gut, das
bist du kein Hertha-Fan?
Ich bin Arminia Bielefeld. Ich bin gerade wieder der dritten Liga entronnen. Von daher kann ich das ganz offen. Das
Pokalfinale.
Ja, da war ich natürlich auch.
Ich auch.
Ja, guck. Also ich habe mitgelitten. Erste große Chance, wenn wir, aber hätte, wenn und aber. Hast du mal drüber nachgedacht, selber einen Podcast zu machen?
Ja, oder ich wurde öfter mal gefragt und dann bin ich zur Erkenntnis gekommen, ich höre sehr wenig Podcasts selber und ich finde, es gibt so dermaßen viele Podcasts momentan.
Es werden auf jeden Fall nicht weniger.
Und, das können andere besser als ich und ich bin ab und zu mal bei einem zu Gast und das passt ganz gut.
Und wenn du einen hättest, theoretisch, und hättest einen ersten Pick für deinen ersten Gast, wer wäre das? Mode, Sport, Politik, Soziales?
Vielleicht Arne Friedrich.
Oh, Ex-Amine, Ex-Hertha. Ja, warum gerade der?
Sehr inspirierender Mensch, habe ich hier kennenlernen dürfen. Mittlerweile Freund von mir und war auch bei ihm im Podcast und generell ein sehr spannender Mensch. Mit.
Ich wusste nicht, dass Arne Friedrich einen Podcast hat. Wenn du mir sagst, wie er heißt, dann höre ich ihn. Mit Fabian Reese natürlich.
Ja, from done to there.
Wart ihr da schon befreundet, als ihr zusammen den Podcast aufgenommen habt?
Das würde ich noch nicht Freundschaft zu dem Zeitpunkt nennen, aber wir kannten uns und haben uns sehr gut verstanden. Und ja, ist ein bisschen ein Mentor für mich, in welchen Momenten und unregelmäßigen Abständen frage ich ihn mal nach Rat.
Es wäre ein bisschen sportlicher. Ihr habt gerade ein Team gegründet und Icon League ist ja auch ein Thema bei dir. Da bist du ja sozusagen Teamchef, Teamhead mit wahrscheinlich ganz vielen anderen Aufgaben und lernst auch mal ein bisschen die andere Seite kennen. Also nicht nur auf dem Platz als Spieler, sondern ein bisschen Orga und so. Ist das eine spannende Erfahrung?
Extrem. Also glaube, man braucht ein Stück Naivität, um Sachen anzugehen, wo man nicht so viel Ahnung von hat. Und ich wusste, als ich das mit Argo zusammen angegangen bin, das Thema nicht, wie viel Orga dahinter steckt, um einen gut laufenden kleinen Fußballverein zu haben. Und mittlerweile kann ich das mit Fug und Recht behaupten, ein bisschen besser zu wissen und eben auf der anderen Seite mal zu stehen. Mega Lebenserfahrung, einen Fußballverein zu haben, mit Spielern zu sprechen, Trainerteam, Orga-Sachen, ja, eine GmbH zu gründen und alles das, was man in der Schule nicht so richtig lernt. Und eben auch Teil von einer Gruppe in einer anderen Perspektive zu sein.
Wärst du ein guter Trainer?
Auf gar keinen Fall.
Warum nicht?
Also, ich glaube nicht, dass ich jemals Trainer werden würde. Ich glaube, ich bin da zu emotional und zu menschlich, um da so hart durchzugreifen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht der Trainertyp.
Interessiert dich das eigentlich, wenn da steht, wahrscheinlich bestbezahlter Profi aus der zweiten Liga, irgendwie ist das für dich ist die Kategorie für dich wertvoll oder gar nicht?
Ja, also erstmal weiß ich nicht, wie sowas immer rauskommt und beziehungsweise wer da so viel Interesse hat, Informationen weiterzugeben. für mich unverständlich.
Spielt Geld für dich eine große Rolle?
Ich glaube schon, dass in unserer Gesellschaft und im Leben Geld ein Thema ist, was dir Freiheit gibt. Freiheit, das zu tun, was du möchtest. Und diese Projekte, die Erlebnisse zu erleben, wo du Herzblut für empfindest. Und wenn du natürlich potenziell mehr zur Verfügung hast, kannst du dir das besser aussuchen. Und deshalb ist Geld schon ein Thema, was natürlich wichtig ist im Leben. Wie viel man braucht, das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen unterschiedlich, aber klar.
Mhm. Ist Freiheit auch, wenn du das Geld hast, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in ein Modegeschäft und kaufe mir ein Label, wo die Jacke 2000 Euro kostet?
2000 Euro gebe ich eigentlich nicht für eine Jacke aus. So. Ich glaube, Qualität hat einen Preis. Und ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich habe mal eine teure Jacke mir gekauft. Aber ich finde den Mix super spannend aus mal einen Piece, was Mehrwert ist, und Basic-Sachen. Also 80-90% meines Kleiderschranks ist Kurs, Zara und unbekanntere Marken, erschwinglicher. Und dann sicherlich auch mal eine Sache, die man sich gönnt, weil man die unbedingt haben möchte, aber ist jetzt nicht unbedingt mein Fokus drauf.
Geht's dir wie mir? Ich muss leider noch zum Second-Händler, um mir einen schwarzen Anzug kaufen irgendwo, weil wir heute auf einer Veranstaltung sind.
Ja, es gibt viele in Berlin.
Wo mir nicht gesagt wurde, dass Black Tie angesagt ist. Aber deswegen bin ich in Beige unterwegs und muss gleich noch hier auf die, wo auch immer hin, gucken, ob die in 102 einen schwarzen Anzug für mich haben. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Jetzt habt ihr ein neues Team gegründet. Da musst du uns so ein bisschen erklären, was ihr macht, was ihr für Ambitionen habt.
Berlin Underdogs ist ja ein Icon-League-Team. Für alle, die es nicht wissen und da nicht so bewandert sind. Und da gehen die Meinungen ja auch auseinander, wie gut und wie wichtig das ist. Ich bin der Meinung, das kann beides zusammen koexistieren, weil es in keinerlei eine Konkurrenzgeschichte ist. Haben wir zu der Icon League einfach einen Verein, einen e.V. von Berlin Underdogs in Berlin gegründet, um eben da perspektivisch ein Futsal-Team, ein Frauenteam, vielleicht sogar ein Paddle-Team zu gründen, um eben diesen Underdogs-Gedanken eben, weil das ist mir ganz wichtig bei den Projekten, dass sie eben nachhaltig sind, dass sie länger gedacht werden und vielleicht eben immer mit diesem Aspekt Menschen gemeinsam zu verbinden unter irgendwie einer gemeinsamen Motivation. Und das war unser Grund, dass wir zu diesem Schritt gekommen sind.
Dann lass uns jetzt auch noch sportlich werden. Also Olympiastadion, Riesenwucht, Riesenstadt, Hauptstadt. Es gibt einen Erstligaverein, der heißt Union. Das geht euch wahrscheinlich ein bisschen auf den Keks. Ihr wollt zurück. Wie groß ist der Druck?
Olympiaverein?
Ich habe das schon verstanden. Wie groß ist der Druck für dich als Kapitän? Weil ich ja auch merke in deinen Sätzen, wie sehr du dran hängst, dass dieses Team erfolgreich ist. Wie viel Energie du abgeben möchtest auf dem Feld und du ja auch tust. Und immer das Maximale erreichen willst. Und du bist jetzt Kapitän von einer Mannschaft, die es vielleicht so gerade noch schafft. Oder eben auch dieses Jahr nicht. Wie setzt du dich damit auseinander, dass du halt der Anführer bist des Teams, das es nur vielleicht schafft?
Also erstmal wurde da, glaube ich, sehr oft drüber gesprochen, wie wichtig mir das ist, wie wichtig der Stadt das ist, dem Verein und so weiter. Es gibt Träume, es gibt Ziele, es gibt Erwartungen, es gibt Realität. Die Realität ist, dass wir es momentan nicht hinbekommen haben, nachhaltig diese Art von Erfolg zu haben, dass wir da berechtigt sind, aufzusteigen. Das gibt vielerlei Gründe, glaube ich. Und da gibt es nicht nur dieses eine Allheilmittel. Ich persönlich sehe das natürlich extrem als Niederlage, als nicht geschafft und habe da sehr mit zu kämpfen, wenn wir Spiele unentschieden spielen, wenn wir Spiele verlieren, wenn ich in erster Linie meine eigene Leistung nicht bringe. Das nimmt mich sehr mit.
Weißt du, nach 2 Minuten, 3 Minuten, ob es ein guter Resetag wird in so einem Spiel?
Nö, nicht immer.
Wann kommt
die Erkenntnis? Nach 2-3 Minuten keinen Ballkontakt, da kann ich noch nicht viel sagen. Die Erkenntnis, ich dachte früher immer, in der ersten Viertelstunde entscheidet sich, wie mein Spiel wird. Das sagen immer noch welche, dass sie das sehen in meinem Spiel. Auch Leuten, die sehr nahe mir stehen. aber ich habe auch schon katastrophale Halbzeiten gespielt und in der zweiten Halbzeit gespielt wie aus einem Guss. So. Mir hilft es, in dem Moment zu sein, im Spiel und den Moment zu leben, und da arbeite ich dran. Ich mache 3 Fehlpässe, spiele grauenvoll, aber dann habe ich den 4. Ball, den kann ich an Mann bringen. Und dann ist der Ball auf jeden Fall gut, aber wenn ich nur an die 3 letzten denke und sage, okay, jetzt ist ein Scheißspiel, heute bin ich nicht gut drauf, dann spiele ich auch die nächsten 10 Pässe schlecht. Natürlich habe ich auch mal schlechte Spiele dabei, ohne Frage, aber ich glaube, man muss situativ immer die einzelnen Spielphasen sehen und betrachten. Und wenn man eine erste schlechte Halbzeit gespielt hat, hat man die Chance, die zweite besser zu spielen. Und wenn man eine sehr gute erste gespielt hat, ist der eigene Anspruch, die zweite besser zu spielen.
Das ist der Maßstab. Aber jetzt bist du Kapitän, du bist natürlich für dich auch verantwortlich, aber auch irgendwie ein bisschen mehr für die anderen 10 als die, die sonst noch auf dem Feld stehen.
Ja, extrem. Mein Wandel ist sicherlich die ersten 2 Jahre aus einem Einspieler von vielen, der sicherlich Führungsspieler war und durch die Leistung auch vorangegangen ist, auch ab und zu mal die Binde bekommen hat, aber trotzdem am Ende des Tages seine Stats geliefert hat, seine Leistung, und das war in der ersten Linie die Arbeit, die gegeben worden ist. Jetzt ist es als Kapitän, das alles bleibt gleich, plus der Blick fürs Team, der Blick fürs große Ganze ist auch noch dazugekommen in jeder Phase des Spiels. Und das ist auf jeden Fall die Herausforderung eines Kapitäns, das zu kombinieren.
Wie ist die Akzeptanz als Kapitän? Also wenn du jetzt der Mann bist, der die Hertha führt, hast du das Gefühl, dass das ganze Team Fabian Rehse folgt?
Gefühle. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, absolut. Aber da müssen die Spieler gefragt werden, da müssen die muss der Staff gefragt werden. Ich bin davon sehr überzeugt, dass wir in einer Phase der Zeit leben, wo es flache Hierarchie gibt, wo es nicht irrelevant ist, wie lange du schon gespielt hast, wie alt du bist, woher du kommst, sondern einzig und allein, wie groß ist deine Motivation und deine Arbeitsmoral, für die Ziele einzustehen, die wir uns als Gruppe gesetzt haben. Und das jeden Tag, oder beziehungsweise jeder Mensch hat 20 schlechte Tage im Jahr, aber den Rest des Jahres eben an dieses Leistungsmaximum zu gehen.
20? Das sind meine für 26 aber schon verbraucht, muss ich sagen. Das wusste ich nicht. Aber gut, dann können da jetzt keine mehr kommen. Ich flache Hierarchien, also ich kann ganz vielen Dingen folgen, die du sagst, aber flache Hierarchien im Fußball, da kann ich nicht so richtig mitgehen. Weil ich glaube, wenn du Chef von der Hertha bist, fußballerisch, geht's mit flachen Hierarchien irgendwie nicht. Also da musst du outstanding sein in der Persönlichkeit, outstanding als Fußballer und outstanding als Kommunikator, als Multiplikator.
Ich glaube, die 11, die am Wochenende spielen, haben sich unter der Woche, müssen sich's verdient verdienen, am Wochenende Startelf zu spielen. Und ich bin der Meinung, diesen Mut zu besitzen, einen als Beispiel Kenneth Eichhorn die Chance zu geben, obwohl Fußball Deutschland ihn bis dahin noch nicht kannte, die Startelf zu stellen. Weil ich im Training seit einem halben Jahr sehe, wie, also vor dem ersten Spiel, dass er ein unglaublicher Spieler ist. Und da ist mir eben wichtig, dass es nicht ein Kriterium ist, wie alt du bist, wo du herkommst. Sicherlich ist das meistens ein Ratschlag oder eine Richtung, was du für ein Charakter bist, wie gut du bist, wo du gespielt hast und so weiter, ist schon ein Maßstab. Aber trotzdem, du kommst zu einem Verein für 10 Millionen und schießt die ersten 3 Spiele kein Tor. Dann bist du der teure Fehleinkauf, kommst du ablösefrei und bist Reservist. Einer verletzt sich, du spielst 3 Spiele, schießt 3 Tore, bist der Rising Star. Deswegen alles von der Vergangenheit ist meiner Meinung nach relativ irrelevant, weil was zählt, sind die Trainingsleistungen und die Spielleistungen. Und darauf wird aufgestellt.
Aber Persönlichkeit und Größe und Souveränität ist unabhängig von, ich mache ein gutes Spiel oder ich mache ein schlechtes Spiel.
Ich würde aber schon einbeziehen auch, wie du in dem Spiel fürs Team da bist, um ob es ein gutes Spiel war. Schießt 3 Tore, klar, es war jetzt überspitzt da gesagt, aber wie nimmst du das Team mit in Situationen? Wie hältst du dich an den taktischen Plan? Wie coachst du deine Mitspieler? Wie bist du vorm Spiel, was deine Energie, die du gibst, der Gruppe, das sind natürlich auch Sachen, ob ich sage, okay, das war ein gutes Spiel.
Sagst du dem Trainer, jetzt lass den Eichhorn mal spielen?
Wenn er mich fragt.
Und wenn er dich nicht fragt?
Manchmal.
Wie oft?
Unterschiedlich, müsste ich jetzt. Ich sag schon meine Meinung, und wenn er mich Wenn er mich fragt, sowieso. Und wenn ich der Meinung bin, es ist das große Ziel und das eint uns alle bei Hertha. Das eint im besten Fall bei jedem Team, bei jeder Gruppe, eint diese Gruppe eine gemeinsame Motivation, ein gemeinsames Ziel, Träume, Erfolge, wie auch immer. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass da es eine Entscheidung gibt, die uns voranbringt, teile ich sie mit, auch wenn ich nicht gefragt werde, weil ich der Kapitän bin und weil ich gebe diese Meinung ja, ohne zu erwarten, es muss umgesetzt werden.
Es gibt eine schöne Geschichte, die hat uns Ottmar Hitzfeld erzählt. Da ist ein sehr wichtiger Spieler seiner Mannschaft, den Namen kann ich jetzt nicht sagen, zu ihm gekommen und gesagt, der Carsten Janker, das ist doch ein guter Kumpel von mir und der hat echt gut trainiert. Lass ihn nochmal spielen. Und dann hat Ottmar Hitzfeld in solchen Situationen gesagt, mach ich. Der spielt, aber du garantierst mir, dass wir das Spiel gewinnen. Und dann hat der Spieler gesagt, der bei ihm in der Trainerkabine schon, ja, garantiere ich dir. Und genauso sagt Ottmar Hitzfeld, ist es dann immer gekommen. Das ist natürlich ein guter Deal eigentlich, ne? Und ja, eine schöne Fußballgeschichte, finde ich.
Klingt nach einem Märchen.
Ja.
Ja, mutig. Also überzeugt. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf einlassen würde.
Jetzt bist du immer hier total im Jetzt und in der Gegenwart, was ich wirklich außergewöhnlich finde. Und wenn du jetzt trotzdem mal ein bisschen weiter denkst, also 2, 3, 4 Jahre, gibt's dann 2, 3 kleine Rieses, gibt's einen anderen Verein, gibt's was auch immer?
Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass die Pläne, die man sich macht, toll sind und man sich in die verlieben kann und dann meistens das Leben ganz anders spielt.
Aber sich in Pläne oder die Zukunft zu verlieben, ist gut.
Also Fakt ist, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte Bundesliga spielen und ich habe einen sehr langen Vertrag und Hertha ist mein Verein.
Guter Satz. Wir haben auf deinem Insta-Profil folgenden Satz gefunden von Coelho: Die Welt verändert sich durch dein Vorbild und nicht durch deine Meinung.
Das schreibe ich.
Mhm.
Gerade auch würde ich ihm ans Herz legen, Der Alchemist, sehr gutes Buch, um so ein bisschen in der Thematik zu sein.
Bist du gerne Vorbild? Man kann es ja nicht aussuchen, ob man eins ist oder nicht. Aber
ich glaube, man braucht schon die Charakterzüge, dass was man lebt, gesehen wird oder gesehen werden sollte. Ich glaube, jeder andere, der das sagt oder der das verneint, würde lügen. So ehrlich muss man sein. Und dann wird man, glaube ich, aber ein Vorbild durch das, was man tut und was man vorlebt. Und dann sagen es andere überein.
Es gibt noch ein Motto, was ich gefunden habe von dir. Geh in keinen Laden zweimal. Ist das eins? Und wenn das richtig ist, gilt das auch für Vereine. Das wäre ja sehr traurig für Schalke 04.
Hätte ich ja schon gebrochen, weil ich war zweimal bei Kiel.
Das stimmt.
Und auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen. Ja, haben wir anfangs gemacht. Muss ich verneinen. Wir waren jetzt schon öfter in den gleichen Läden. Und nach wie vor abenteuerlustig, Entdecker sind wir immer noch. Aber welche Sachen sind zu gut, um sie nur einmal zu erleben? So.
Warum bist du eine Leseratte geworden?
Ja, um anfänglich das Thema wieder aufzugreifen, ich wollte ein bisschen analoger leben. Und was macht man, um nicht die ganze Zeit an der Decke zu starren? Mal ein Buch lesen. Als Kind habe ich extrem viel gelesen, ganz Bücherregal, aber eher andere Thematiken. Dann habe ich immer mal wieder versucht, so Sachbücher zu lesen, um der bessere Mensch zu werden, um das Allheilmittel zu finden, um in diesen Flow zu kommen. Und dann habe ich angefangen, jetzt zu sagen, okay, ich lese Bücher, Romane, die gesellschaftskritisch, Familienromane, die eine Moral haben fürs Leben und wo man selber drüber nachdenkt, wo man Fragen gestellt bekommt. Und das gibt mir gerade sehr viel Frieden. Und ja, ich habe schon das ein oder andere Buch dieses Jahr gelesen.
Das heißt, wie viel? Eins in der Woche, eins im Monat?
Ich habe 15 Stück dieses Jahr gelesen schon. Und wir sind relativ lange Bus gefahren am Wochenende, da habe ich 2 Bücher gelesen. Also dann, ich bin ein exzessiver Typ, wie du vielleicht noch nicht gemerkt hast.
Doch,
aber
das habe ich gemerkt.
Jetzt so,
doch.
Es kann auch sein, dass das irgendwann wieder abebbt. Gerade gibt's mir sehr viel Frieden, Glück und Zufriedenheit und von daher lese ich extrem viel.
Was machen die anderen im Bus?
Da ich ja auf mein Buch konzentriert bin, kann ich ja leider nicht drüber reden. Nein, Spaß, ganz unterschiedlich. Gucken Fußball, das gucke ich auch. Sind am Handy, hören Musik, paar lesen auch, welche sind noch in der Schule, machen irgendwelche Hausarbeiten, wir spielen mal was zusammen.
Warst du gut in der Schule?
grundsolide. Ja, ich habe Abitur gemacht in Gelsenkirchen mit einem Numerus Clausus von 2,6 oder 2,7.
Also das ist grundsolide. Das ist grundsolide. Bist du ein grundsolider Fußballer oder bist du ein talentierter Fußballer?
Ich bin grundsolider Fußballer und sicherlich mit Talent gesegnet, um überhaupt die Chance zu haben, Fußballprofi zu werden. Aber alles hart arbeiten müssen, um die Chance zu bekommen, überhaupt gesehen zu werden.
Wir sind ja relativ viel unterwegs gewesen, auch international, und haben ganz oft Lionel Messi live spielen sehen. Und wenn man da unten direkt an der Außenlinie stehen darf oder während des Spiels, so einen Meter dahinter, und dann sieht man den Fußball spielen, da habe ich mir gewünscht, dass ich mal eine halbe Stunde so Fußball spielen können möchte wie Lionel Messi, nur um einmal zu fühlen und zu spüren, was es heißt, wenn man so Fußball spielen kann. Weißt du, was ich meine?
Also 100%. Ich würde sogar weitergehen. Uns würde es allen Menschen, würde es, glaube ich, sehr helfen, wenn man das könnte, in kurz mal eine halbe Stunde in andere Menschen reinzuschlüpfen, um zu realisieren, was das, also wie kann man so gut Fußball spielen? Wie ist das Gefühl? Wie ist das, Bundeskanzler zu sein? Wie ist das, Lehrer zu sein, um eben besser nachzuvollziehen, nicht auf dem Elfenbeinturm sitzend irgendwas zu beurteilen.
Dann schließe ich jetzt mit den Mantras. Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt kein spiritueller Mensch, aber darf man seine Mantras verraten eigentlich oder darf man die nicht verraten?
Darf man auf jeden Fall, werde ich aber nicht machen. Sind eigentlich Glaubenssätze, die einen stark machen, die man häufig wiederholt.
Das geht weit darüber hinaus, ich möchte am Wochenende das 1-0 schießen.
Genau.
Fabian, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Ich fand das ein sehr spannendes Gespräch, weil du ein toller, reflektierter Mensch bist, und wünsche dir, dass du dir das erfüllst, was du hier kurz skizziert hast in den nächsten Jahren, und dass das alles so wird, wie du das vorstellst oder ihr euch das vorstellt.
Vielen Dank.
So, das war Spielmacher, Fußball von allen Seiten, produziert von 360 Media. Wir waren heute in Berlin, haben mit Fabian Reese gesprochen. Das ist der Kapitän der Hertha, aber wir haben eigentlich ganz wenig über Fußball und die Hertha gesprochen, sondern vielmehr darüber, was es heißt, Kapitän eines Hauptstadtclubs zu sein und was er für Ambitionen hat, für Träume und wie sehr er sich sozial engagiert und viele, viele andere Dinge. Also unbedingt reinhören oder reinschauen, überall, wo es Podcasts gibt oder eben in langen Ausschnitten bei Sky. Ciao, aus Berlin.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.